Der steht in Lukas 5, sind die Verse 27 bis 26. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten ihn hereinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als Gott? Aber als Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht auf Erden hat, Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und zugleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Vor der Predigt möchte ich noch kurz auch für die Predigt beten. Herr, du hast uns ein Wort gegeben, das wir lesen können. Und ich möchte danken, dass du uns auch Leute gegeben hast, die dein Wort auslegen können, die in unsere Herzen sprechen können und das rausholen können, das, was wir brauchen. So möchte ich den Heinz und seine Predigt segnen. Herr, bitte öffne unsere Herzen, dass wir das mitnehmen können, was du heute für uns vorbereitet hast. Amen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich bin der Heinz, ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde Moosburg und ich freue mich, dass ich immer wieder mal hier bei euch sein darf. Die Thematik, um die es heute geht, die hat der Christian schon ganz am Anfang festgesetzt: Warum geht es denn nicht als Solochrist? Ich habe die Predigt vorbereitet und ich habe ein Lied dazu gesucht und mir kam da kein gutes Lied in den Sinn, und dann hat meine Frau gesagt: Mensch, da war doch vor 30 Jahren, als wir mit einem Schweizer Team unterwegs waren, da war doch dieses Lied. Und ich habe im Internet geschaut, bei YouTube, und siehe da ist es, aber halt nur auf Schweizerdeutsch. Und der Christian hat es hingekriegt und hat es auf Hochdeutsch übersetzt. Vielen Dank, ist obercool. Und darum geht es heute. Warum geht es denn nicht als Solochrist? Und die Geschichte, der Bibeltext, der dieser Predigt zugrunde liegt, hat Christian auch schon gelesen. Es ist eine Geschichte, die vermutlich vielen von uns bekannt ist. Ich habe die auch oft gehört, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann ich die zum ersten Mal gehört habe, wahrscheinlich in der Kinderstunde. Ist ja eine ganz tolle Geschichte, die sich eignet für die Kinderstunde. Ich habe früher dann sicherlich manche Predigten darüber gehört. Ich habe selber immer wieder mal diese Bibelstelle gelesen. Aber dann, vor ungefähr 1,5 Jahren, bin ich ganz neu darüber gekommen und da ist mir ein ganz neuer Aspekt aufgegangen an dieser Geschichte, und da möchte ich euch heute mitnehmen. Also es geht darum: Jesus wandert umher im Land und predigt Gottes Botschaft, so heißt es nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und viele Menschen realisieren, dass hier einer ist, der spricht mit Vollmacht. Und viele kommen und hören ihn an. Interessant ist, dass dieser Wunsch, Gottes Botschaft zu hören, viele unterschiedliche Bevölkerungsschichten trifft. Das sind ganz einfache Leute da, das sind aber auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das wären heute die Theologieprofessoren. Auch die kommen, um diesen Sohn eines Zimmermanns zu hören. Und eine ganze große Traube von Leuten ist um Jesus rum und da kommen jetzt diese Leute, die einen Gelähmten tragen auf einer Bahre und die möchten, dass Jesus ihn heilt. Aber die Bude ist so voll, sie haben keine Chance, da heranzukommen und zu Jesus zu kommen mit ihrem Freund. Kurzerhand steigen sie Jesus aufs Dach, sie decken die Ziegel ab und lassen den Kranken direkt vor die Füße von Jesus runter. Natürlich war das keine Dachkonstruktion, so wie wir es heute haben hier mit Innenschalung, Außenisolierung, Lattung, Konterlattung und so weiter. Es waren vermutlich nur Ziegel, aber trotzdem ist schon ganz schön die Leistung. Die haben sich nicht so schnell aufhalten lassen. Die steigen aufs Dach, decken die Ziegel ab und lassen ihren Freund darunter. Ich finde, dass das fantastisch ist, dass die sich nicht so schnell entmutigen lassen, sondern dass die tatsächlich sagen, wir möchten, dass dieser, unser Freund, geheilt wird und wir geben da nicht so schnell auf. Und ich habe jetzt bewusst das Wort Freunde verwandt, obwohl das so im Text gar nicht steht. Ich habe dann unseren Prediger, den Christian, der das im Urtext lesen kann, mal gefragt, was denn da wirklich steht und er sagt, da steht einfach nur Männer. Also man kann gar nicht so genau aus dem Text entnehmen, dass es Freunde waren. Aber ich glaube, dem Umstand, wie die waren, entnehme ich einfach, dass es sich um nicht irgendwelche Männer handelt, die da rumstanden, sondern dass die in einer Beziehung zu diesem Kranken waren, dass es Freunde waren, dass es vielleicht auch Familienmitglieder waren. Auf alle Fälle Menschen, denen das Schicksal dieses Gelähmten nahe ging und denen es nicht egal war, wie es dem geht. Und meine Reaktion war ganz spontan, wow, solche Freunde möchte ich haben. Und ich bin dann in Gedanken meinen Bekanntenkreis mal durchgegangen und ich habe gemerkt, ja, ich bin Gott unendlich dankbar, ich habe solche Freunde. Ich hatte vor ungefähr 2 Jahren eine ganz schwierige Situation, wo bei uns in der Familie, im engsten Familienkreis, eine Beziehung auseinandergegangen ist, zerbrochen ist. Und es hat mich richtig, richtig schwer getroffen, viel Kraft gekostet. Das war für mich wie ein Todesfall, dass da eine Person, die ich sehr schätze, plötzlich über Nacht aus dem ganzen Familienkreis herausgerissen ist, nicht mehr da ist. Das hat mich richtig getroffen und viel Kraft gekostet. Und das haben auch andere gemerkt. Und einer meiner Freunde kam zu mir, hat mich besucht und hat mir einfach signalisiert, hallo, du bist nicht alleine. Wir haben über die Thematik an sich gar nicht so viel gesprochen, da gab es auch nicht mehr viel zu sprechen. Aber er hat mit mir gebetet und er hat sich Zeit für mich genommen und er hat mir signalisiert, du bist nicht alleine. Ich sehe, dass es dir schlecht geht und du bist nicht alleine. Ich musste da an der Stelle an das Buch Hiob denken, wo es im Hiob 2, Vers 13 heißt, nachdem Hiob dieses ganze Schicksal getroffen hat, Hiobs Freunde kamen, saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und sagten nichts, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Nun, mein Freund war nicht 7 Tage und 7 Nächte da. Das war auch ganz gut, denn kaum war er gegangen, hat das Telefon geläutet und ein anderer meiner Freunde war da und hat mit mir gesprochen. Aber ich habe an der Stelle gemerkt, ich bin nicht alleine, ich bin Gott sehr dankbar, es ist ein großer Segen, solche Freunde zu haben. Und aus dieser Erkenntnis, ich möchte solche Freunde haben, kommt natürlich automatisch der nächste naheliegende Schritt, nämlich die Frage, bin ich solch ein Freund? Kann ich solch ein Freund sein? Und ich bin das ebenfalls in Gedanken durchgegangen. Ich kann das natürlich jetzt hier nicht beantworten, da müsst ihr meine Freunde fragen. Aber mir ist es ganz neu wichtig geworden zu sagen, ja, ich möchte mit offenen Augen durchs Leben gehen, ich möchte auf andere achten, ich möchte schauen, wo es jemand schlecht geht und wo ich vielleicht helfen kann. Also das waren so die ersten Gedanken, als ich diese Geschichte gelesen habe. Und dann ist mir etwas aufgefallen, eine Passage, eigentlich ein Vers nur, über den bin ich dann gestolpert. Und da habe ich echt über ein Jahr hingeknabbert, immer wieder überlegt, gebetet und immer wieder das in Gedanken durchgegangen, bis ich da auf eine Art Lösung gekommen bin. Und zwar ist es der Vers 20. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Also nochmal, als Jesus den Glauben der Freunde sah, sprach er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich dachte mir, Moment, Jesus, du bringst doch hier 2 Dinge durcheinander. Erstens, was hat der Glaube der Freunde damit zu tun? Und zweitens, der Gelähmte möchte wieder gehen können. Von Sünde war hier an überhaupt nicht die Rede. Und doch steht da, als Jesus den Glauben der Freunde sah, sprach er zu den Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und es scheint wichtig zu sein, diese ganze Begebenheit gibt es auch in zwei anderen Evangelien und in den Parallelstellen, die sind zum Teil ein bisschen anders, manchmal etwas kürzer, aber diese eine Tatsache, die haben wir dreimal in den Evangelien, dass nämlich ausschlaggebend für Jesu Handeln der Glaube der Freunde war und dass er erstmal Sünden vergeben hat. Wie gesagt, da habe ich lang dran rumgeknobelt. Die Sache mit der Sünde ist mir dann klar geworden, es ist so, dass Sünde und Krankheit für Jesus in die gleiche Kategorie gehört. Es sind einfach Dinge, die in Gottes neuer Welt und in Jesu Friedensreich nichts verloren haben. Aber bitte Vorsicht, ich sage nicht, wer krank ist, hat gesündigt. Also diesen Zusammenhang darf man so nicht herstellen. Eine Krankheit ist nicht automatisch direkt die Folge von Sünde hier in dieser Welt. Ich habe eine Tante, die sitzt im Rollstuhl, weil sie Kinderlähmung hatte, und ich kann doch zu der nicht sagen, du hast wahrscheinlich irgendwo verborgene Sünde und deshalb bist du krank. Leider wird diese Verbindung immer wieder hergestellt, das ist aber nicht biblisch. Wir haben eine Stelle im Johannesevangelium, wo die Jünger genauso denken und zu Jesus kommen und sagen, also Johannes 9, ab Vers 1, da heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selber Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Das heißt, für die Jünger war der Zusammenhang klar. Die haben gesagt, okay, irgendjemand hat hier gesündigt, irgendjemand muss hier Schuld auf sich geladen haben. Die Frage ist nur, wer? Der selber oder seine Eltern? Und Jesus gibt im Verlauf dieser Geschichte ganz klar die Antwort, keiner von denen. Also das ist mir wichtig, dass das klar ist, dass man nicht hier diesen Rückschluss ziehen kann, wer krank ist, hat gesündigt, das ist nicht biblisch. Und doch sage ich, Krankheit und Sünde gehören für Jesus in die gleiche Kategorie, nämlich dahin, dass er sagt, es ist eine Störung, das hat in meinem Friedensreich nichts verloren. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, die mir ganz wichtig sind, wo es so eine Art Vorschatten gibt auf dieses Friedensreich, auf dieses Reich, in dem wir mal gemeinsam sein werden und von dem auch dieses Lied handelt, auf dem wir sind auf dem Weg in dieses Reich hin. Und da gibt es ein paar Stellen, wo wir so ein bisschen eine Idee kriegen, wie es sein kann, wie es sein wird. Jesaja 35, Vers 10 heißt das, Schmerzen und Seufzen werden entfliehen. Und später auch im Jesaja 65, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken wird. Man soll in ihnen nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Und ganz am Ende in der Heiligen Schrift, in der Offenbarung, da wird das auch nochmal ganz deutlich gemacht, da heißt es im Kapitel 21, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und mir sind diese Bibelstellen ganz wichtig und ich freue mich darauf. Ich sehne mich danach. Kennt ihr dieses Lied, Weinen hört dann auf, wenn wir Gott als König sehen? Wir haben dieses Lied gesungen am Grab eines unserer Kinder und ich kann euch versichern, ich sehne mich nach diesem Friedensreich, ich sehne mich danach, wenn Weinen aufhört, wenn Gott alle Tränen abwischen wird und es keine Störungen mehr gibt. Und doch ist mir gleichzeitig klar, dass wir noch hier sind, dass wir noch hier in dieser Welt leben, dass es Störungen gibt, so wie dieses Virus, das uns gerade alle in Schach hält, so wie Krebs, und dass es nicht nur Menschen, dass es auch Christen genauso betrifft. Ich möchte mich dann in solchen Situationen immer festhalten am Psalm 73, der ist mir ganz wichtig geworden, wo es heißt, und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Und deshalb sage ich, Sünde und Krankheit gehören für Jesus in die gleiche Kategorie. Es ist eine Störung, die in seiner guten Welt und in seiner guten Ordnung nichts verloren hat. In 1. Korinther 14 steht ein interessanter Satz. Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Und ich fand es auch interessant, dieser Gegensatz zu sagen, das Gegenteil von Frieden ist Unordnung. Und wir haben hier in Deutschland das ein bisschen aus den Augen verloren und dieses Virus hat uns das ganz neu vor Augen geführt. Wir haben ja hier, in Deutschland ist ja einer unserer Wahlsprüche, es muss alles seine Ordnung haben. Und wir haben es ja richtig gut hingekriegt, vergleichsweise zu anderen Ländern, dass bei uns alles seine Ordnung hat. Und darüber haben wir ein Stück weit vergessen, wie verletzlich, wie fragil, wie empfindlich unser Leben und unsere Existenz ist. Wir haben Krankenversicherungen, wir haben Sozialversicherungen, wir haben einen Notarzt, der auch in abgelegenen Gebieten sehr, sehr schnell da ist und über diese Ordnung, die bei uns herrscht, haben wir das vergessen. In anderen Regionen dieser Welt ist das durchaus nicht so der Fall. Ich habe einen guten Freund in Tansania, wir haben ja einige Jahre in Tansania gelebt. Er ist Pastor einer großen Kirche in Arusha und ich telefoniere so gelegentlich mit ihm und habe vor einer guten Woche mit ihm gesprochen am Telefon und er erzählt mir, Covid-19 ist in Tansania überhaupt kein Thema. Es stehen da und dort so ein bisschen Desinfektionsmöglichkeiten, aber ansonsten geht das Leben weiter und genauso wie immer. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, aber wie ist das denn? Sterben da nicht viele Menschen? Und er hat geantwortet, ja klar, sterben viele Menschen, aber das war doch bei uns immer so, hast du das vergessen? Und ja, es ist 18 Jahre her, seit wir dort waren, ich hatte das auch vergessen, wie es in Tansania ist. Es gibt keine Krankenversicherung, es gibt keine Vorsorgeuntersuchungen, der nächste Arzt ist vielleicht 100 Kilometer weit weg, es gibt keinen öffentlichen Transport, und wenn, dann muss man den Arzt auch noch bezahlen. Ja, da sterben Leute an Blinddarmentzündungen, an verschleppten Infektionen, an Sachen, die bei uns Kleinigkeiten sind, sterben Leute. Und dort in Tansania und vielen anderen Ländern dieser Welt ist es den Menschen immer bewusst gewesen, wie verletzlich, wie verwundbar unsere Existenz ist. Und hier in Deutschland hat uns dieses Virus das ganz neu vor Augen geführt. Mir ist es klar geworden, dass Krankheit sind nicht einfach ein paar Bazillen, die der Körper gerade nicht kontrollieren kann, ist nicht eine dumme Bewegung, bei der ein Knochen bricht, sondern es ist eine Plage, die in Gottes guter Welt nichts verloren hat. Und ich glaube, Gott ruft uns heute ganz neu dazu auf, den Blick auf das Wesentliche zu konzentrieren, den Blick auf Jesus hin, auf das Reich, auf das zukünftige Reich, aber auch ganz konkret zu realisieren, wir sind noch nicht dort, wir sind auf dem Weg. Wo kann ich jetzt und hier Geschwistern und anderen Menschen helfen? So wie die Freunde, die ihren kranken Freund zu Jesus bringen und sich auch nicht aufhalten lassen davon, dass es nicht sofort funktioniert. Und mir ist dann aufgefallen, dass Jesus natürlich, oder ich glaube, steht jetzt so nicht da, aber ich glaube, dass Jesus natürlich weiß, dass die Freunde jetzt erstmal möchten, dass der Kranke geheilt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus sagt, Sünde ist schlimmer als Krankheit. An anderer Stelle sagt er nämlich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber fürchtet euch vor dem, der der Seele Schaden zufügen kann. Und nach dem Motto, das Wichtigste zuerst und dann das Dringliche, hat Jesus zu diesem Kranken gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und um zu belegen, dass er tatsächlich die Macht hat, das zu tun, heilt er ihn nachher auch. Und dann kommt in diesem Satz ein Wort, das mir tatsächlich über ein Jahr lang Kopfzerbrechen bereitet hat, wo ich über ein Jahr lang rumgeknobelt habe. Und das ist diese Sache mit ihrem Glauben. Als Jesus ihren Glauben sah, was hat denn der Glaube der Freunde damit zu tun? Und ich glaube mittlerweile, das hat damit zu tun, dass hier zutiefst das Wesen Jesu deutlich wird. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Barmherzigkeit, es geht um Liebe, es geht um Einstehen für den anderen. Ich glaube, dass Jesus die Freunde sieht, die diesen Kranken da vom Dach runterlassen und die sich auch nicht schnell aufhalten lassen und dass er sich freut über diese Verbindlichkeit, über diesen Zusammenhalt und dass er sagt, ja, so wünsche ich mir meine Nachfolger, so wünsche ich mir eine Gemeinde, eine Herde, wo man zusammenhält, in der Geborgenheit, in der Schutz herrscht. Wir haben bei uns im Dorf, ich wohne auf einem ganz kleinen Dorf mit 5 oder 6 Häusern und da ist ein Bauer, ein Landwirt dabei, der hat Rinder, nicht sehr viele, 10 oder 12. Und da war heuer im Sommer mal Riesenaufregung. Die Nachbarn haben den aufgeweckt, der heißt Hubert, und haben gesagt, Hubert, da läuft ein Rind durch die Felder und durch den Wald, ist das bei dir ausgebrochen? Und der Hubert alarmiert, hat die Taschenlampe gepackt, ist hoch, ist raus in der Dunkelheit und hat seine Rinder gezählt und sagt, nee, die sind alle da. Dann hat er den Zaun kontrolliert, auch der war in Ordnung. Und er hat gesagt, nein, das muss irgendein anderes Tier sein, bei mir ist alles in Ordnung. Gut, alle haben sich wieder hingelegt und haben weitergeschlafen. Dann morgens um 8 oder so ist der Hubert rausgegangen zu seiner Herde und er hat irgendwie gesagt, ja, so der erste Eindruck war, da stimmt was nicht, da ist irgendwas anders. Und dazu muss man wissen, der Hubert hat so schottische Rinder, diese Rinder mit den langen Hörnern und den Zottelhaaren, und er hat nochmal genauer hingeschaut und plötzlich sieht er, da steht ein Tier ohne Hörner und mit kurzem Haar. Und er beginnt zu zählen und er sagt, da ist plötzlich eins mehr da. Und was war passiert? In einem ganz anderen Ort, 6-7 Kilometer weiter, war ein Rind ausgebrochen, war tatsächlich durch die Wälder und durch die Felder geirrt, völlig orientierungslos, und das haben die Leute gesehen. Und gegen Morgen ist dieses Rind irgendwie an diese Herde gekommen und ist über den Zaun drüber gesprungen, um reinzukommen und bei dieser Herde zu sein. Und der Hubert hat erzählt, die anderen, die haben das aufgenommen, die haben das in die Mitte genommen, die haben das geschützt, haben das abgeleckt, da wo es dreckig und verletzt war, und haben einfach diesem Tier Geborgenheit vermittelt. Und seht ihr, das ist das Prinzip einer Herde, ein Ort, wo man sicher ist, wo man geschützt wird, wo man zusammenhält, wo man sich umeinander kümmert. Und ich glaube, dass Jesus hier deutlich macht, das ist das Wesen der Gemeinde. Und dass wir deshalb als Nachfolger Jesus genau hier gefragt sind. Glaube hat mit Gemeinschaft zu tun und mit Verantwortung für den Schwachen. Genauso wie wir es in diesem Lied Solo Christ, warum geht es denn nicht als Solo Christ, gehört haben. Ein Christ braucht den anderen, der andere braucht mich. Und so helfen wir uns gegenseitig ins Reich. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus den Einzelnen nicht als Individuum wahrnimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir kennen ja auch die Geschichte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Tiere, jedes einzelne. Es gibt auch ein Lied, wo es heißt, er ließ 99 stehen, um einem nachzugehen. Also Jesus kennt sehr wohl jedes einzelne Tier bei Namen und mit seinen Eigenschaften. Aber wenn er dieses eine Tier gefunden hat, dieses eine, das davongelaufen ist, dann wird er das nicht irgendwo in einen Einzelstall sperren, so als Strafe, weil jeder Tierhalter weiß, das ist die sicherste Methode, um das Tier so schnell wie möglich wieder zum Ausbruch zu bewegen. Er wird auch nicht sagen, ja, ganz klar, wenn die anderen dich so nerven, da kriegst du jetzt einen schönen kleinen Einzelstall, sondern er wird so schnell wie möglich versuchen, dieses Tier wieder in die Herde zu integrieren. Jesus nachfolgen ist ein Akt der Gemeinschaft. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es als Solo-Christ nicht geht. Jesus nachfolgen als Einzelgänger, ich möchte fast sagen, ist nicht möglich oder ist extrem schwer. Es gibt Situationen, wo es nicht anders geht. Wir haben in unserer Gemeinde Geschwister aus dem Iran, und eine der Schwestern sagt, mein Vater im Iran ist Christ alleine und er ist Christ in bodenloser Einsamkeit. Ich glaube, dass Jesus solchen Menschen, die in so Extremsituationen sind, ganz besonders Kraft schenkt. Aber ich glaube, dass da, wo es möglich ist, die Gemeinschaft, das ist, wo die Kraft liegt, wo ungeheure Kraft liegt, wo auch der Segen ist. Wir tun uns da etwas schwer, oder zumindest wenn ich mal von mir ausgehe, ich tue mir da ein bisschen schwer in meiner Kultur, in unserer westlichen Welt, wo das Individuum so wichtig ist. Und ich muss mir da immer wieder auch selber predigen. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man eine Predigt vorbereitet, dass man selber ganz tief in die Thematik einsteigen kann. Und mir ist da nochmal ganz neu bewusst geworden, der Segen liegt auf der Gemeinschaft. Und mir ist aufgefallen, dass auch das Gebet, das Jesus uns lehrt, im Plural steht. Da heißt es, unser Vater. Und da heißt es, vergib uns unsere Schuld. Und ich muss gestehen, ich habe da oft, wenn das gebetet wurde, dann so alleine für mich gebetet, vergib mir meine Schuld. Weil ich habe gedacht, was geht mich denn die Schuld der anderen an? Ich will niemand verurteilen, das weiß ich nicht. Meine Schuld, die kenne ich gut, die kenne ich wohl. Und ich weiß, dass ich Vergebung brauche. Aber die Schuld der anderen? Und doch sagt Jesus hier ganz klar, vergib uns unsere Schuld. So hat Jesus uns das Gebet gelehrt und es geht ja dann weiter. Da heißt es, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass Jesus hier eine Verbindung herstellt und sagt, Gott vergibt dir deine Schuld so, wie du dem vergibst, der an dir schuldig geworden ist. Und damit komme ich zu diesem Virus, das uns so in Schach und Atem hält. Die Herde, die Gemeinschaft, der Ort der Geborgenheit und Sicherheit, so wie wir es gewohnt waren, ist an vielen Stellen im Augenblick nicht mehr möglich. Und ich weiß auch nicht, ob das in Zukunft recht schnell anders werden wird. Viele Leute hoffen ja jetzt auf eine Impfung. Ob es wirklich wieder so werden wird wie vorher, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass wir hier gefordert sind, als Gemeinden, als christliche Gemeinden, ganz klar in dieser individualistisch geprägten Welt herausgefordert sind, neu zu finden, zu definieren, was ist Gemeinschaft, wie wollen wir Gemeinschaft haben und was können wir tun unter den gegebenen Umständen. In Moosburg haben wir im Frühjahr bei dem ersten Lockdown Predigten auf Video aufgenommen und per YouTube ins Internet gestellt. Ihr macht es hier ganz ähnlich. Wir haben andere Möglichkeiten gesucht, wie wir weitermachen können, wie wir Gemeinschaft pflegen können. Auch unser Hauskreis findet per Jitsi oder per Zoom statt. Wir haben in Moosburg etwas, wir nennen es offene Kirche, dass einfach Leute, die sagen, ich habe eine Stunde Zeit, ich habe zwei Stunden Zeit, ich gehe dahin, ich sperre die Kirche auf, ich setze diesen Zeitpunkt ins Internet und wer möchte, kann dann kommen und beten. Einfach einen Raum finden, wo er Ruhe hat und wo er beten kann. Und wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, so wie ihr hier auch, wo auf den Stühlen liegt der Name, der Abstand ist eingehalten, es wird gelüftet und wir haben eine Familie, die noch gar nicht lange bei uns in der Gemeinde ist, die kümmern sich sehr intensiv darum und ich finde es fantastisch, wie die sich einbringen, wie sie als gesamte Familie Stühle stellen, Stühle benamen, am Sonntagmorgen an der Tür stehen, Leute in Empfang nehmen, mit einem breiten Lächeln im Gesicht, das kann man nicht sehen, weil sie die Maske aufhaben, aber an den Augen kann man schon sehen und ich finde es einfach fantastisch. Und da möchte ich uns alle Mut machen, erfindungsreich zu sein und auszuloten, was geht. Und was mir ganz besonders wichtig ist, das sind die jungen Menschen, die Kinder und die Teenager. Ich sehe, dass die das am allermeisten betrifft, dieser Lockdown und diese Kontaktbeschränkungen. So in meinem Alter, ich bin ja ganz froh, wenn ich mal zu Hause sitze und einfach mal Ruhe habe. Aber gerade für Kinder, für Jugendliche, für Teenager, für Leute in den 20ern, ist es doch so wichtig, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen, sich irgendwie zu orientieren, sich auszuprobieren, auch ein Stück weit vom Elternhaus loszulösen und zu sagen, wo will ich denn hin? Was ist denn meine Zukunft? Ich habe einen Freund, der ist Kinderarzt und der sagt, die Covid-19 ist bei Kindern und Jugendlichen ein völlig vernachlässigbares Problem. Aber was er hat, ist eben zunehmend Leute, Jugendliche, die mit Depressionen zu ihm in die Praxis kommen, die völlig orientierungslos sind, die einfach durchdrehen, weil sie nur noch vor der Kiste hocken, nur noch per Zoom sich treffen können und nicht mehr wirklich miteinander in Kontakt treten können. Und ich finde es fantastisch, dass ihr hier jetzt einen Jugendgottesdienst habt, dass ihr gerade in dieser Zeit sagt, was geht, das wollen wir tun. Lasst uns beten und lasst uns ausloten, was geht und lasst uns das tun. Lasst uns hinschauen auf das, was möglich ist und nicht so sehr auf das, was uns einschränkt. Wir haben als Hauskreis jetzt vor einiger Zeit begonnen, dass wir laufen. Einfach samstagmorgens um 7, nicht alle, manche können das gesundheitlich nicht tun, andere finden samstagsmorgens um 7 jetzt nicht so prickelnde Zeit, aber einige von uns haben begonnen zu laufen. Wir laufen erst 3 Kilometer, die kleine Runde und dann für die richtig harten eine größere Runde und es hat eine hochinteressante Eigendynamik entwickelt. Wir haben uns als Hauskreis da noch mal ganz neu kennengelernt und plötzlich ist da eine Nachbarin dabei, die mitläuft, die mit dem Hauskreis überhaupt nichts am Hut hat. Und dann sind Kinder und Jugendliche dabei, 12, 13, 15-Jährige, die wo sagen, oh ja cool, können wir mitlaufen. Und das finde ich fantastisch. Und da haben wir plötzlich eine ganz neue Dynamik entdeckt, die so gar nicht geplant war. Hat Gott gegeben, hat Gott geführt. Ja, und jetzt ist es nicht mehr möglich, weil wir nicht mehr als große Gruppe laufen dürfen. Und unser erster Impuls war, oh schade, da müssen wir halt warten, bis der Lockdown vorbei ist. Aber einer aus unserer Gruppe, der Arzt, hat gesagt, nein, das tun wir nicht, sondern wir schauen, was möglich ist. Und er hat gesagt, wir dürfen zwar nicht mehr als große Gruppe laufen, wir können aber sehr wohl laufen, wenn wir darauf achten, dass immer nur aus zwei Haushalten Leute zusammen sind und wir einen ordentlichen Abstand haben. Und genauso haben wir es gestern gemacht, mit einem Abstand von 10 Metern, dass es auch für jeden Beobachter klar ist, das ist nicht eine große Gruppe, die sich nicht scheren um die Vorschriften, aber wir haben trotzdem das durchführen können. Das ist nicht so, wie es vorher war, aber es ist möglich, trotzdem was zu tun. Und da möchte ich euch ermutigen, lasst uns die Grenzen austesten, lasst uns nicht so sehr auf das schauen, was uns gerade behindert, was uns gerade einschränkt, sondern lasst uns das, was möglich ist, tun. Ich bin mir nicht so sicher, ich bin natürlich ich kann nicht vorausschauen, aber ich glaube, dass die Welt nicht wieder so werden wird, wie wir sie kannten. Und ich glaube, dass wir gerade hier im reichen Deutschland eine Lektion zu lernen haben, und ich wünsche mir, dass am Ende dieser ganzen Geschichte, wie immer sie ausgeht, das steht, was im Vers 26 in unserer Geschichte, in dieser Bibelpassage steht, und alle fingen an, Gott zu loben. Das ist mir wichtig, dass wir sagen, am Ende geht es um Gottes Lob. Und jetzt habe ich etwas überzogen, es tut mir leid, ich habe gesagt 20 Minuten, ich habe es zu Hause ausprobiert, da waren es 20 Minuten, jetzt ist es etwas länger, aber deshalb ist die Zusammenfassung umso kürzer, nämlich nur ein Satz. Die Gemeinde Jesu soll der Ort sein, wo man Geborgenheit und Sicherheit findet, wo man sich umeinander kümmert und wo es am Ende um Gottes Lob geht. Amen.